Audio Now.
Wenn ich irgendwie meinen Studierenden sagen würde, kommt ihr zu einem Seminar, wo drauf steht Schöpfung bewahren. Ich meine, da kann man sich vorstellen, wer da kommt. Niemand. Insofern hätte man da eigentlich tolle Anknüpfungspunkte, dass man da sich viel mehr inspirieren lässt, auch von den Grundgedanken, die ja eigentlich richtige sind und dass man vielleicht einfach mal anders kommunizieren könnte und viel frischer auch adressieren könnte.
Kann die Digitalisierung die Kirche retten? Der Antwort wollen wir uns heute mal annähern bei SoTech Deutschland. Herzlich willkommen, mein Name ist Frauke Holzmeier.
Ja, und ich bin Andreas Laukert. Ja, und ob Martin Luther seine 95 Thesen wohl heute bei Twitter oder Instagram, ja, mit 140 Zeichen, schwierig an die virtuelle Wand schlagen würde, unsere heutige Gästin glaubt, ja, unbedingt.
Genau, die Kirchen in Deutschland leiden natürlich auch unter dem Lockdown. Online-Messen sind ja eher noch Seltenheit, würde ich mal sagen. Und Gesche Joost soll der evangelischen Kirche jetzt auf die Sprünge helfen bei der Digitalisierung. Hallo Gesche.
Hallo, moin.
Ja, du hast ein Diplom in Design an der Köln International School of Design. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber egal, man lernt ja nie aus. Rhetorikstudium in Tübingen, Promotion 2007 über die Grundzüge der Filmrhetorik.
Genau, Internetbotschafterin der Bundesregierung, Professorin für Designforschung an der Uni der Künste in Berlin und dann leitest du auch noch den Berliner Standort des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz und bist auch noch ganz nebenbei im Aufsichtsrat der ING und Mitglied der SPD und bist du eigentlich auch Kirchenmitglied?
Ja, genau. Ich bin in der evangelischen Kirche seit ich denken kann, genau. Mein Vater, mein Onkel war auch noch Pastor. Also das ist so ein bisschen in der Familie, aber wir waren nie so unglaublich praktizierend. Aber es hat mich, glaube ich, schon geprägt, einfach in dem Umfeld aufgewachsen zu sein. Das stimmt schon.
Ja, ein Schritt von Designforscherin, Professorin zur KI-Expertin und dann noch zur Digitalisierungsberaterin der evangelischen Kirche. Wie geht das denn? Also wie passt das eigentlich zusammen?
Eigentlich ist das Ganze steht immer unter der Klammer Digitalisierung. Also als ich angefangen habe zu studieren in den 90er Jahren, habe ich Design ja in Köln studiert. Mhm. Das war so die erste Welle der Digitalisierung. Ne? Bevor die erste Internetblase so 2000, 2001 platzte, finanzierte ich mir halt mein Studium damit, dass ich die erste Website für Parfümerie Douglas programmiert habe mit einer Freundin zusammen. Das war so ein erstes, ja heute würde man sagen, das erste Startup, was wir gemacht haben. Und weil keiner programmieren konnte, damals waren wir beiden Mädels, muss man sagen. Wir waren irgendwie blutjung, haben uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wir wagen mal den Schritt und haben dann für Jill Sander und für Davidoff und für ganz tolle Firmen gearbeitet und die ersten Websites irgendwie an den Start gebracht. Und das hat mich geprägt, die Digitalisierung. Und das ist eigentlich auch so das Leitmotiv, was ich sowohl in der politischen Arbeit mache, als auch in meinem Forschungslabor, als auch eben für die evangelische Kirche im Rahmen der Synode der evangelischen Kirche.
Da hast du aber, wäre das nicht eigentlich schon Vollzeitjob, allein die Kirche zu digitalisieren? Ja. Da hast du, glaube ich, ein bisschen was zu tun, oder? Und wie ist so der Stand der Dinge?
Auf jeden Fall. Also diese Synode ist so ein Konstrukt, man wird für eine Periode berufen. Das sind dann eben 5, 6 Jahre, die man da zusammenarbeitet. Und eigentlich hat die Kirche, die evangelische Kirche, gerade so vor eben 5, 6 Jahren wirklich ernsthaft angefangen, das Thema Digitalisierung zu adressieren. Vorher natürlich schon so in verschiedenen Bereichen, aber das wurde jetzt mal so ganz oben auf die Agenda gesetzt. Und die Synode ist ja sowas wie das Kirchenparlament, ne? Die sitzen sozusagen oben drüber. Und das war schon interessant zu sehen, weil es wirklich erstmal darum ging, einen Digitalisierungsbeauftragten überhaupt einzustellen. Also insofern genau die Frage so, Mann, das ist eine Mammutaufgabe und jetzt fängt es so ganz langsam an, erstmal so die ersten Stellen überhaupt dafür zu schaffen und sich auch zu überlegen, was bedeutet das eigentlich? Ne? Was bedeutet es in den einzelnen Gemeinden? Was bedeutet das auf so einer Strukturebene für so ein Kirchenparlament? Und was bedeutet das in der Pandemie? Insofern hat man da an total vielen Enden einfach wirklich richtig viel zu tun, aber auch richtig Spannendes auch zu lösen an ganz großen Fragen.
Wie ist denn nun die Kirche aufgestellt? Jetzt haben wir ja einen tiefen Einblick in die Digitalisierung der Ämter und des Staates gesehen, gerade mit Corona jetzt. Wie ist da im Vergleich die Kirche zu aufgestellt? Also kann man sagen, schlechter, besser?
Also wenn man die Verwaltungsstrukturen in Deutschland anschaut, dann würde ich sagen, ähnlich schlecht wie die digitale, nicht vorhandene Verwaltung in Deutschland. Toll ist, dass auf verschiedenen Ebenen, also so einfach in Gemeinden, lokal dann ganz viel passiert. Also gerade in der Pandemie haben wir ganz viel gemerkt, das hat so einen totalen Schub gegeben, dass man plötzlich irgendwie Gottesdienste online feiern konnte oder dass, ne, wenn man Weihnachten in die Kirche gehen wollte, dann gab es das teilweise auch, ne, als Podcast, als Livestream, als Kirche draußen erleben. Also da hat man schon gemerkt, dass da sehr viele sehr erfinderisch sind. Also ich glaube sozusagen bottom-up, wird man ja heutzutage sagen, passiert da sehr viel. Aber auf der großen Ebene, also was bedeutet es eigentlich, sich auch darüber abzustimmen, was für, ne, also nutzt man zum Beispiel Zoom oder WebEx oder Google Hangout oder was auch immer für digitale Gottesdienste? Das sind ja so ganz profane Fragen. Mhm. Und das sind aber schon für so eine Rieseninstitution, ist das sehr wichtig, einfach zu entscheiden, ne? Wie geht es mit dem Datenschutz? Wer nutzt das eigentlich? Wer ist die Zielgruppe auch für diese Angebote und wie entscheidet man das?
Ich hatte ja so salopp gefragt, kann die Digitalisierung die Kirche retten? Kann sie?
Ich glaube, da ist eine große Chance drin, wenn man zugänglicher wird. Ne? Also Kirche ist ja in vielen Bereichen, von der jungen Generation wird das so als, ne, outdated und warum soll man da eigentlich hingehen und Gottesdienst ist ein altes Format. Das wird ja viel kritisiert und Mitgliederschwund ist ein ganz großes Thema. Mhm. Ich glaube schon, dass man mit anderen Formaten, also sowas wie einfach, ne, kleine Botschaften und Zugänge über Twitter oder über Instagram zu machen oder auch andere Formate, die vielleicht sogar ein bisschen, ne, bisschen weltlicher sind oder diskursiver sind. Ich glaube schon, dass man damit ganz neue Zielgruppen erreichen kann. Ein Beispiel, die ganze Nachhaltigkeitsdebatte und die ganze Fridays for Future Bewegung, ne, die ja großartig ist und von der jungen Generation ausgeht. In der Kirche hat man dieses Thema ja schon ewig, ne? Aber da heißt es dann so altbacken, Schöpfung bewahren. Wenn ich irgendwie meinen Studierenden sagen würde, kommt ihr zu einem Seminar, wo draufsteht Schöpfung bewahren? Ich meine, da kann man sich vorstellen, wer da kommt. Niemand. Insofern hätte man da eigentlich tolle Anknüpfungspunkte, dass man da sich viel mehr inspirieren lässt, auch von den Grundgedanken, die ja eigentlich richtige sind und dass man vielleicht einfach mal anders kommunizieren könnte und viel frischer auch adressieren könnte.
Ich muss gerade irgendwie an Sister Act denken. Ich weiß auch nicht.
Ja, genau.
Nächstenliebe ist ja auch so ein Punkt. Ja. Also gerade in den Punkten will die Kirche ja vorangehen und so weiter. Da spielt ja Hass im Netz und so weiter ein großes Thema. Da kann sie sich ja etablieren. Und, ne? Und wie steht es da mit der Interaktivität? Also das wäre ja die Chance. Aber nur eine Predigt zu streamen, ist ja wohl nicht das der Sinn der Sache, oder?
Genau, das finde ich auch. Also so dieses irgendwie One-Way, ne, einfach nur irgendwie ein Stream oder ein Video ins Netz stellen, das ist es nicht. Den Begriff der Nächstenliebe finde ich einen ganz spannenden, weil der ist ja auch so irgendwie altbacken und den nutzt man heute kaum mehr. Aber wenn man über Hassbotschaften im Netz nachdenkt oder auch über insgesamt, was wir für digitale Ungleichheit erleben, auch durch das Internet, also dass ganz viele Leute einfach abgehängt werden und dass man auch so eine Logik der Effizienz heute im Netz Stärke hat. Ne? Also eigentlich profitieren die immer mehr, die, ne, gut angepasst sind, sowieso schon viel verdienen, die eine gute Internetverbindung haben und so. Und die anderen kommen einfach gar nicht mehr vor. Und so ein Fokus auf so einen Begriff eben oder so ein Konzept wie Nächstenliebe oder die Menschen einfach zu respektieren und gerade auf die zu achten, die schwächer sind in der Gesellschaft. Das ist ja so ein Grundgedanke auch der christlichen Kirche. Das ist ein toller Grundgedanke. Und davon bin ich auch sehr überzeugt, wenn wir solche Denkweisen und Konzepte auch stärker in so eine Gestaltung der Digitalisierung einziehen lassen könnten, da wäre schon echt was bei, da wäre schon echt was dran. Und das wäre auch nicht so ein, ja, so ein Kampf einfach, dass man irgendwie noch vorkommt in der digitalen Gesellschaft, sondern eigentlich der Versuch, Türen zu öffnen, dass eben viele profitieren können und einfach auch vorkommen in dem, was wir Digitalisierung nennen.
Da geht es ja echt um so christliche Werte, wo es, ja, ging mir jetzt gerade durch den Kopf, wichtig wäre, möglichst viele zu erreichen. Ist es dann so wichtig, dass man dann überhaupt an Gott glaubt? Also, oder es darf dann erstmal jeder mitmachen, der, sag ich mal, einfach das Konzept Nächstenliebe ist ja jetzt nicht an einer Gestalt Gott, in wie auch immer sie aussehen mag, gebunden?
Ja, finde ich. Also ich fände das total. Also ich finde auch, Gott ist ja wahrscheinlich so eher in, als Konzept zu sehen. Ne? Also ich bin jetzt auch nicht, ich könnte mir auch nicht vorstellen, was ist jetzt mein genauer Gottesglaube. Das ist auch für mich gar nicht so der Eintrittspunkt, eben mit der Kirche zusammen zu überlegen, was kann man machen, sondern eher so, auch wie ich es für mich übersetzen würde, solche Konzepte wie Inklusion. Die klingen ja auch erstmal so, ach, man schaut irgendwie, was für Menschen mit Behinderung zu machen. Aber eigentlich ist der Grundgedanke ja auch, Türen zu öffnen für Menschen, die eben vorher exkludiert sind, die nicht vorkommen. Und Inklusion durch Digitalisierung ist ein super wichtiges Thema, weil wir sehen ja heute schon allein im Alltag, dass viele ältere Menschen können die Corona-Warn-App gar nicht benutzen, weil sie nicht das neueste Smartphone dazu haben. Oder mein Vater, der ist Mitte 70, der hat so ein ganz einfaches Smartphone, sondern so ein Handy. Der versteht viele von den digitalen Konzepten gar nicht und ist insofern auch ausgeschlossen von solchen Technologien. Und da zu überlegen, wie kann man auch als Kirche, wenn man im digitalen Raum sich öffnen will, wie kann man dann diese Idee der Inklusion zusammen eben auch mit Menschen gestalten, die andere Herausforderungen oder andere Anforderungen haben. Ne? Sei es Ältere, sei es Leute, die einfach nicht das Geld haben, sich so das neueste iPhone zu leisten. Und das ist doch toll, wenn man dadurch eigentlich so auch die Kraft nutzt und diese Werte nutzt, um eigentlich die Digitalisierung auch gerechter und zugänglicher zu gestalten und dadurch vielleicht auch eben so ein Konzept wie Nächstenliebe als Leitmotiv eigentlich sieht.
Ja, wie könnte das gehen? Also meine Kirche könnte ja sagen, jeder, der bei uns wieder eintritt, kriegt ein Handy geschenkt oder so.
Oder nicht austritt, damit wäre auch schon mal geholfen.
Das wäre auch schon geholfen.
Genau.
Mach mal so ein Bundle, ne? Genau. Im Bundle mit der reduzierten Mitgliedschaft. Ich glaube, das wäre wirklich, also wie ich auch in meiner Forschungsarbeit herangehe, ist das wirklich so ein, das nennt man so ein Co-Design oder Co-Creation. Also man würde sich eben zusammensetzen mit verschiedenen Gruppen und sich überlegen, was sind eigentlich eure Themen, die euch interessieren und wie können wir die vielleicht gemeinsam gestalten. Und da gibt es ja jetzt, es gibt irgendwie die digitalen Evangelisten und Evangelistinnen, die auf Twitter oder Instagram unterwegs sind und einfach auch ihre Interpretation von dem, was sie vielleicht auch an Glauben praktizieren oder an Werten praktizieren, anders gestalten, als es jetzt eben im traditionellen Gottesdienst passiert. Und das, sich davon inspirieren zu lassen und dadurch gemeinsam auch zu gestalten, wie können eigentlich neue Formate auch aussehen, wie man Gemeinschaft lebt. Weil wir reden ja, ich finde es immer so lustig, in meiner Welt reden wir immer von Communities, ne? Und wir sind irgendwie so eine Gruppe. Diese alten Begriffe von Gemeinde, die benutze ich in meinem normalen Sprachgebrauch gar nicht mehr. Aber eigentlich könnte man die wunderbar übersetzen. Ne? Also eine Gemeinde könnte auch eine Gemeinschaft sein, die hat eben gemeinsame Werte vielleicht auch. Und die könnten ja auch eine lokale Community sein, wo diese ganzen Werte auch davon, was bedeutet eigentlich unsere lokale Nachbarschaft für uns. Das ist doch toll, das sind total aktuelle Themen. Aber die finden keine Übersetzung im Moment oder wenig Übersetzung in sozusagen die alte Kirchenwelt. Und wenn man das irgendwie hinkriegen könnte, dann hätte man die Kirche abgedatet und hätte auch irgendwie eine breitere Basis, auch vielleicht zwischen jüngeren und älteren Menschen.
Gibt es denn bei LinkedIn keine Kirchengruppen? Oder?
Weiß ich gar nicht, aber weil du gerade gesagt hast mit den Begriffen, da musste ich jetzt irgendwie an deine SPD-Mitgliedschaft denken. Den kannst du auch mal sagen, Genossen ist vielleicht auch nicht mehr so das Wort.
Schräg, oder mir kommt dieser Begriff auch nicht über die Lippen. Also wenn die sich irgendwie ansprechen, so liebe Genossen, dann ich mir so, weia, also das geht nicht, ich kann das nicht.
Liebe User.
Liebe noch Mitglieder.
Es wäre ja so eine Möglichkeit, es gibt ja wieder neue wie Clubhouse oder so. Das wäre ja eigentlich ein ideales Betätigungsfeld. Ich mache eine öffentliche oder eine geschlossene Gruppe auf, wegen Kirchengemeinde XY oder.
Also finde ich auch. Ja, total. Und da sind ja auch viele schon unterwegs. Ne? Also das ist, eine Kirche ist ja sehr, sehr breit. Ich finde zum Beispiel auch so unseren Ratsvorsitzenden, den Bedford Strom, der ist ja auch sehr politisch und das finde ich toll. Also wenn er sich einfach äußert auch zum Thema wie Flüchtlingsfragen, wie kann man eigentlich unter der Prämisse des Konzepts der Nächstenliebe, wie muss man da eigentlich agieren in Deutschland? Also, dass jemand wie Bedford Strom sich eben nicht beschränkt auf so einen vielleicht traditionell christlichen Kirchenraum, in Anführungsstrichen, sondern sich auch reinwagt und kommentiert. Und das könnte eben genau in solchen Medien wie, oder Formaten, ne, wie Clubhouse oder wie einfach kurze auf Instagram oder auf Twitter einfach kurze Links zu kommunizieren, die dann breiter miteinander geteilt werden können, wo einfach Kommentare dann drauf passieren. Also dass man sich einfach stärker einmischt. Und das sind auch viele kirchliche Akteure machen das natürlich auch. Aber es wird halt häufig, viele wagen sich, glaube ich, noch nicht so sehr raus, weil wir wissen ja alle, wenn man auf Twitter unterwegs ist, dann gibt es Gegenwind, dann ist man angreifbar, dann gibt es merkwürdige, ja, dann gibt es einen Kontrollverlust auch, was da irgendwie alles losgetreten werden kann. Aber das muss man, glaube ich, echt ausprobieren. Das muss man auch aushalten, dass man dann irgendwie viel stärker auch angegriffen werden kann, viel stärker exponiert ist, aber sich eben auch einbringen muss in diese Debatten.
Wie wichtig sind in dem Zusammenhang die Christinfluencer? Du hattest uns ein Beispiel ja vorab mal geschickt. Da stelle ich mir auch vor, dass das für so eine junge Frau das auch nicht ohne Gegenwind funktioniert, wenn man so in der Schule, im Studium sagt, so, ich bin jetzt hier die Influencerin von der evangelischen Kirche oder von was auch immer. Kann ja auch irgendeine andere Religion sein. Wie wichtig sind die?
Ich glaube, dass sie sehr wichtig sind und ich glaube aber auch, genau wie du sagst, dass die ordentlich Gegenwind bekommen, weil es nicht populär ist. Ne? Also wenn ich irgendwie sagen würde, ich bin jetzt irgendwie christliche Influencerin, dann würde ich wahrscheinlich erstmal, ne, also auch so in meinen Kreisen, in denen ich unterwegs bin, würde ich auch sagen, so, warum? Ne? Warum machst du das denn? Weil das eben so eine alte Institution ist ein Stück weit. Aber ich glaube, gerade durch solche auch Protagonistinnen wird es eben auch anders übertragen und da hat man plötzlich eben auch andere Begriffe, die dann genutzt werden. Man hat plötzlich eine andere Reichweite und andere Leute, die sich auch damit auseinandersetzen. Mhm. Und ich glaube, wenn man in den Themen dann drin ist, dann fallen auch diese Vorurteile weg. Ne? Also sowas wie Ethik im digitalen Zeitalter oder Ethik der künstlichen Intelligenz. Das ist ja irgendwie eins der Megathemen jetzt gerade. Mhm. Ja. Auch da hat natürlich die Kirche ganz viel eigentlich mit zu überlegen und ganz viel auch Meinung auch dazu und Erfahrung auch da drin, was es bedeutet eigentlich, wenn man ein christliches Menschenbild auch vielleicht der Rücksicht auf schwächere Gruppen nach vorne bringt, dann hat man da schon eine starke Position auch mitzusprechen bei dem, was wir eigentlich für ethische Rahmensetzungen für künstlich intelligente Systeme nutzen.
Ist denn die Barriere auch niedriger, wenn man sagt, man hat einen Christfluencer, weil meine Kumpels müssen sie nicht unbedingt mitbekommen, wenn ich mir das mal anschaue, weil ist ja nur im Netz. Also kann ja auch sein, dass das dann der Weg dahin leichter ist.
Ja, das könnte auch sein. Genau, dass man da dadurch irgendwie so einen Adapter schafft. Ne? Also, dass ich da eben, und das ist auch ein wichtiges Prinzip, dass man eigentlich die Leute da abholt, wo sie sind. Also, dass man nicht wartet, jetzt auch mal im übertragenen Sinne, wieso, die Kirchentür war doch offen, ihr hättet doch alle kommen können in den Gottesdienst oder in den Gesprächskreis Freitagabend. Der ist nämlich wahrscheinlich nicht so cool, sondern man findet eben da statt, wo eben auch diese Diskussionen stattfinden. Und deswegen, Clubhouse wäre genau auch ein wichtiges Format, da reinzugehen.
Ja, da ist mir gerade der Gedanke gekommen, dass viele digitale Neuerungen, also sag ich mal Bitcoin und so weiter, immer dafür sorgen, dass ein bestehendes System ja disruptiert wird. Und hier haben wir vielleicht den ähnlichen Effekt. Die Kirche ist ja gebunden an Mitgliedschaften, an Einnahmen und so weiter. Das wird ja meist nur gezählt. Hier hätten wir den Fakt, ja, unter Umständen, sagen wir mal, es streamen viele oder machen Interaktionen über digitale Medien. Das ist ja quasi nur messbar über Userzahlen und so weiter, bei YouTube und so weiter. Und das ergibt ja unter Umständen viele, viele Mitglieder, die nicht zahlen oder die dann nicht mehr messbar sind in dem Sinne. Also ist die Kirche darauf eingestellt? Also viele in der etablierten Welt kommen damit nicht klar, mit solchen Veränderungen. Kommt die Kirche damit klar?
Das ist gerade eine große Diskussion. Also auch im Rahmen der Synode war das immer wieder Thema. Also auch gerade dieses Mitgliedermodell und was bedeutet das eigentlich und Mitgliederschwund und wie muss man sich da umstellen. Und da gibt es, glaube ich, sehr unterschiedliche Meinungen insgesamt, was ich zumindest wahrgenommen habe in der evangelischen Kirche, wie man das in Zukunft aufstellen sollte. Also was diese Mitgliedschaft eigentlich bedeutet und wie man das Ganze finanziert und so. Also da kommen, glaube ich, große Fragen insgesamt auf die Institutionen zu. Ich glaube, von der Verbreitung auch der Themen der Kirche ist es einfach super wichtig, dass man auch diese Skalierbarkeit, wie man ja so schön sagt, über soziale Netzwerke nutzt, einfach um die Relevanz zu behalten, ne? Weil die Relevanz ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Größe. Und auch das Potenzial der Erneuerung, das finde ich natürlich auch das Spannende, ne? Dass man sich aussagt, was sind eigentlich gerade die virulenten Themen, die uns alle beschäftigen, gerade im Kontext der Digitalisierung, wie man die wieder rückübersetzen kann in das, was man eben in der Kirche auch praktiziert und was man da eben auch gemeinschaftlich machen möchte. Weil ich bin immer sehr beeindruckt davon, auch zum Beispiel irgendwie, was die Diakonie so macht. Das war für mich auch ganz lange abstrakt. Diakonie kennt man irgendwie als Namen. Was machen die denn so? Und irgendwie sind die überall dabei, was irgendwie, ne, Altenpflege, was für, ne, Krankenpflege angeht, was Betreuung von Menschen mit Behinderung angeht, wo die überall quasi im Hintergrund agieren, wo Menschen einfach in Not sind oder wo sie nicht so performant sind oder nicht so effektiv sind. Das sind ja schon Sachen, auf denen unsere Gesellschaft fußt. Und wenn man das vielleicht nochmal stärker auch rückbeziehen könnte auf das, was heißt eigentlich das für ein Gemeinwohl? Was ist eigentlich unser gemeinsames Tun und Handeln dafür, dass unsere Gesellschaft funktioniert und dass sie auch gemeinwohlorientiert funktioniert? Das sind schon tolle Fragen auch im digitalen Zeitalter, die auch echt super aktuell sind.
Ja, aber gerade was die Finanzierung angeht, muss es ja nicht heißen, nur weil es online ist, dass die Kirchensteuer dann, also ich meine, man zahlt ja auch keinen Eintritt in der Kirche am Ende. Vielleicht
treten die Menschen dann... Schon so leben halt von Spenden oder von quasi Werbeeinnahmen. Ja, am Ende... Keine Küche.
Werbeeinnahmen.
Geld herkriegt.
Ja. Gottesdienst powered by.
Ich weiß, ja gut, noch haben wir 50 Millionen. Aber wollen wir noch mal, ich würde noch mal ein bisschen gerne in so Sachen Design, weil du ja auch Designforscherin bist und gerade mit Digitalisierung und so viel zu tun hast. Ne? Die Zitat von dir, glaube ich, Design spielt eine wichtige Rolle bei der Vermittlung zwischen Mensch und Maschine. Die Interaktion ist dein großes Thema, oder?
Genau, also ich habe einen sehr breiten Designbegriff. Also wenn man vielleicht Design hört, denkt man, die machen irgendwie hübsche Sachen oder Vasen oder so. Das ist überhaupt nicht mein...
Du hättest gerne das iPhone-Design wahrscheinlich.
Genau. Stühle sind auch Dauerbrenner. Und mein Ansatz von Design ist wirklich so eine Übersetzungsfunktion. Also ich habe einen Lab in Berlin am Ernst-Reuter-Platz. Das ist so ein, muss man sich so ein bisschen wie so eine Mischung aus so Fab-Lab und Nähstube vorstellen. Also da steht irgendwie eine ganze Armada von 3D-Druckern und wir haben aber eben auch Stick und Strick und Nähmaschinen und alles Mögliche. Und wir gestalten interaktive Textilien. Also wir nähen oder sticken Sensoren. Also es ist irgendwie ganz abgefahren. Die Technologie ist inzwischen so klein, dass man die wirklich mit einem leitenden Faden quasi sticken kann. Und das integrieren wir zum Beispiel in eine Trainingshose für Menschen, die irgendwie in die Reha müssen und irgendwie Knieübungen machen müssen, weil sie irgendwie eine neue Prothese bekommen haben oder sowas. Und das ist schon, das ist super technisch, ne? Also da muss man, da programmiert man eine App dazu, da muss man die Sensordaten auslesen, da muss man irgendwie den Schaltkreis so irgendwie sticken, dass er keinen Kurzschluss macht und so. Aber es ist halt auch ästhetisch, weil diese Trainingshose muss halt auch jemandem gefallen, der damit irgendwie trainiert. Und es ist eine Übersetzungsfunktion und ich muss auch noch damit interagieren, weil ich weiß, wie ich eine Hose benutze, aber wie benutze ich eine interaktive Hose? Und das ist total interessant, weil da kommt so super viel zusammen. Und bei uns machen das sehr viele junge Frauen in der Forschung, die sowohl irgendwie das Textildesign machen, als auch die Elektrotechnik, als auch die App programmieren. Und die sind irgendwie so Mitte 20. Also es ist echt krass, wo ich manchmal frage, was habe ich eigentlich mit Mitte 20 gemacht? Aber die sind wirklich richtig super.
Wahnsinn, ja. Und was ist dann das Ziel, dass dann irgendwann Adidas, Nike, wer auch immer kommt und sagt, die Dinger produzieren wir? Oder...
Genau, wir haben mit Adidas auch zusammen in einem Forschungsprojekt mal so eine Laufjacke entwickelt. Und da ist dann immer die Herausforderung, also ich hätte so ein Ding gerne, weil ich möchte nicht immer auf mein Handy gucken, wie weit ich jetzt gelaufen bin und so, sondern da war wirklich das Interface integriert in die Jacke. Und die ist halt so ein total toller, dünner Stoff und so. Und da kann man sich über LEDs dann anzeigen lassen, ne? Laufe ich zu schnell, zu langsam, wie weit muss ich noch, wie ist zum Beispiel auch mein Puls gerade, ne? Ist er irgendwie zu hoch, bin ich im richtigen Bereich. Das kann man alles integrieren heute. In Kleidung. Und da muss man halt nur gucken, dass es auch waschbar ist, ne? Dass man irgendwie damit gut umgehen kann. Aber da ist in Zukunft, wird da glaube ich viel auch auf den Markt kommen. Man muss jetzt nur irgendwie gucken, dass es, ne, robust genug ist und dass sich eben auch die Textilhersteller so in die Elektronik reinwagen. Aber da wird glaube ich viel vom Smartphone quasi an Funktionen in die Kleidung reinwandern.
Ja, das haben wir ja in den letzten Jahren häufiger darüber berichtet, da gibt es auch bei der Telekom. Genau. Weil du warst doch mit der Telekom ja mal bei der Telekom, da gibt es auch eine Expertin, die da viel mit Wearables macht. Und wir haben immer wieder darüber berichtet und trotz alledem ist wie mit Kühlschränken, die mit Internet ausgestattet sind. Sie gibt es zwar inzwischen irgendwo, aber ich kenne niemanden, der sowas hat. Ich habe auch noch niemanden mit digitalen Klamotten gesehen. Und ich frage mich immer, warum dauert das so lange?
Das finde ich auch.
Forschen dran, warum noch nicht?
Das ist krass, oder? Und ich hätte das so gern. Also meine Interpretation ist auf jeden Fall, also die Textilhersteller sagen, lass es mal die Techies machen, ne? Lass es mal die Elektrotechniker machen und umgekehrt. Mhm. Und es ist wirklich, ne, das muss dann irgendwie CE-zertifiziert werden und ne, muss irgendwie bei 60 Grad gewaschen werden. Also es ist schon noch schwierig. Wo man es heute sieht, ist zum Beispiel im Bereich der Prothetik. Also ne, wenn ich irgendwie eine Unterschenkelprothese bekomme und das macht Otto Bock zum Beispiel. Da sitze ich auch mit im Aufsichtsrat. Das ist ja so ein ganz großer Mittelständler und irgendwie auch so Weltmarktführer in diesem speziellen Bereich Medizintechnik. Und die integrieren da so Sensorik in so eine Prothese, dass man irgendwie genau sieht, wie ich mich bewege. Ne? Also belaste ich vielleicht das Knie zu sehr, weil ich es gar noch nicht so richtig irgendwie die Bewegung so eingeübt habe. Also in diesen hochspezialisierten Bereichen, da sieht man das schon ganz gut, aber so im Massenmarkt halt noch nicht. Und dann war es wieder böserweise wie Google, die irgendwann vor ein paar Jahren zusammen mit Levi's einfach ein Video ins Netz gestellt haben und gesagt haben, oh, wir machen jetzt die smarte Fahrradjacke. Das war aber halt nur eine riesen Marketingkampagne und ein tolles Video, ne? Wieder die Amerikaner machen es und wir in Deutschland, wir stricken es, aber wir kriegen es dann gar nicht auf die Straße. Also es ist echt, da fehlt noch ein bisschen Innovationsgeist hier.
Um noch einen Punkt von einer ganz langen Lebenslauf abzuhaken, du warst ja auch Internetbotschafterin der Bundesrepublik. Was macht man denn da?
Das war ganz interessant. Das ging so 2015 los. Das war von der EU-Kommission, wurde so ein Kreis zusammengerufen, dass jedes EU-Mitgliedsland einen sogenannten Digital Champion benennen soll. Und es wurde dann so übersetzt als Internetbotschafterin. Und das hat die Nelly Kroos, die war damals EU-Digitalisierungskommissarin, die hat gesagt, sie will einfach jenseits von allem parlamentarischen und bürokratischen Aufbau, will sie einfach aus jedem Mitgliedsland eine Person haben, die irgendwie Digitalisierung repräsentiert und die so ein Ansprechpartner ist für verschiedene Szenen. Und dann hatten wir irgendwie aus Slowenien so einen Start-up-Menschen und wir hatten aus Schweden auch einen Forscher und wir hatten eben ganz unterschiedliche Leute da zusammen. Und das war ein toller Kreis von ganz unterschiedlichen Leuten, die diskutiert haben, wie zum Beispiel digitale Bildung auf europäischer Ebene besser organisiert werden kann, wie auch Weiterbildung, berufliche Weiterbildung besser funktionieren kann und wie dieses ganze Konzept auch so des digitalen Binnenmarktes, ne, was ja heute ein Riesenthema ist, wie das eigentlich auch quasi so bottom-up in den Ländern eigentlich umgesetzt wird. Und das war echt eine tolle Zeit. Ne? Viel irgendwie in Brüssel gewesen, viel mich ausgetauscht in diesem Netzwerk und das dann eben rückübersetzt auch hier für die Bundesregierung.
Aber digitale Bildung, was ist dabei rumgekommen? Also in Bezug auf Deutschland ja nicht viel. Jetzt nicht gegen dich, aber...
Die Rückkopplung ist irgendwo hängen geblieben, oder?
Ja, also gerade in Deutschland. Aber das war auch interessant, weil die Probleme, die wir in Deutschland haben, haben die in Dänemark nicht. Ne? Also irgendwie ist Deutschland wirklich da auch nochmal besonders hängen geblieben. Und Polen ist viel weiter so im Bereich auch so Coding irgendwie in der Schule zu lernen. Die haben da einfach massiv aufgebaut und das merkt man halt heute schon. Ne? Da gibt es wirklich ganz tolle Programmiererinnen und Programmierer, die es ab der Grundschule gelernt haben. Und Deutschland hat da so ein bisschen weiter geschlafen. Ne? Und das fällt uns natürlich voll auf die Füße jetzt. Und das hat aber mich auch dazu gebracht, weil ich fand das auch, in Deutschland passiert irgendwie nichts. 2016 habe ich dann mit ein paar Freunden zusammen so eine Open-Source-Initiative gegründet. Wir haben so einen kleinen Mikrocontroller, so einen Minicomputer entwickelt, den Calliope, der halt ne, Open-Source ist. Es ist eine gemeinnützige GmbH. Die ganzen Bildungsmaterialien sind offen zugänglich, also Open Education Resource. Wir haben Lehrer geschult und Lehrerinnen im ganzen Land. Also das war so eine Initiative, um einfach pragmatisch zu sagen, Mann, ey, hier passiert so wenig, lass uns mal versuchen, sowas in die Grundschulen zu bringen. Und wir sind auch in allen Bundesländern jetzt an den Grundschulen vertreten und haben ganz viel Spenden eingesammelt, um das zugänglich zu machen. Also so ein bisschen was geht, aber so systematisch hat das einfach super lang gedauert in Deutschland. Das ist schon, da tun mir jetzt die Eltern auch voll leid.
Es passiert ja gar nichts am Ende, wenn man das mal so übersetzt. Aber da bist du, das Verena Pauster, Frank Thelen oder viele, viele andere, die die Zähne ausbeißen. Weil das ist ja nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Woran liegt es denn, ja, dass ihr da nicht vorwärts kommt? Ihr sucht Spenden, macht verteilt die Controller dort und ich zum Beispiel habe den noch nie gesehen. Also den Schulen, wo meine Kinder aktiv waren, gab es das nicht. Es gibt ja hunderttausende Schulen in Deutschland. Also kann nicht da mal versammelt irgendwie eine Mannschaft nach Berlin ziehen und mal da die Türen eintreten und sagen, jetzt macht mal was Vernünftiges.
Ja, finde ich auch. Und ich finde auch, die Eltern hätten jetzt alles Recht der Welt, da mal mit vereinten Kräften irgendwie vors Kanzleramt zu marschieren. Das Blöde ist, das Kanzleramt würde dann sagen, ja, die Länder sind vor. Ne? Und das ist genau das,
die Frage aber ist, ob die Eltern die richtigen Adressaten, weil auch die Eltern sind häufig gegen irgendwas und jeder ist gegen irgendwas und nur wenige sind für irgendwas. Und die paar Leute, die dann für irgendwas kämpfen wie ihr, können nicht genug ausrichten.
Ja, ist genauso. Also alleine diese Erfahrung mit unserer kleinen Initiative, in jedem Bundesland einzeln anzuklopfen. Ne? Und es ging ja gar nicht, wir wollten ja gar kein Geld haben, ne? Sondern wir haben gesagt, wir schenken euch das. Ne? Ja. Also wir schulen eure Lehrer. Das ganze didaktische Material ist, also wir haben quasi alles vorbereitet, damit wir nicht nur diese Hürden haben, sondern gesagt haben, wir wollen einfach nur anfangen, lass uns mal loslegen. Und allein wie lange das gedauert hat, ne? Das war schon wirklich irre. Also da habe ich dann mal verstanden, was diese Komplexität des Systems bedeutet, des Föderalismus bedeutet. Und dann zu hören, dass die Schulen noch nicht mal WLAN haben, heide nein, ne? Also das war schon. Und jetzt war doch neulich die Schlagzeile, die Lehrer sollen jetzt E-Mail-Adressen bekommen. Da dachte ich, ich breche zusammen. Mir hat mal eine 15-Jährige gesagt, schon vor ein paar Jahren, E-Mail ist total 90er. Ich meine,
jetzt kriegen die Lehrer endlich mal.
Ja. Jetzt kriegen die Lehrer, ne? Also das ist schon, das ist schon echt ein Desaster. Ja. Und dann könnten, ich glaube, die Schulen könnten einfach auch selbstständig mal ein bisschen mehr loslaufen. Ne? Also ich glaube, da könnte jeder sich mal ein bisschen mehr bewegen.
Aber das ist es ja aber auch, dass es immer auf die Einzelnen ankommt, wie bei der Kirche ja dann am Ende auch. Da muss ja jede Gemeinde dann selber sehen. Das hat man ja an Weihnachten gesehen. Jede Gemeinde hat es irgendwie anders gelöst. Nix oder sie haben versucht, irgendwas bei YouTube oder sonst wo zu machen.
Ja, und wenn jemand in einem Bundesland vielleicht versucht, das zu ändern, rennt dagegen eine große Wand an älteren Lehrern an oder die das nicht mehr wollen oder so. Vielleicht.
Ich meine, die Frage ist natürlich, ist das jetzt schlimm, dass es auch immer auf jeden Einzelnen ankommt? Ne? Ich meine, bei Schule vielleicht schon.
Das ist ja nicht gerecht, es ist ja nicht mehr fair gegenüber den Kindern, die von mir aus, ich will jetzt keine Ortsnamen nennen, aber da wohnen.
Das ist genau der Punkt, weil nämlich dadurch passiert es nämlich, dass die gut ausgestatteten Privatschulen, die haben alle eine ganze Armada von so Mikrocontrollern und Coding und Privatunterricht, lalala. Und genau die in einem anderen Stadtteil wohnen, die haben nämlich gar nichts, weil die sich dann zum Beispiel auch nicht freiwillig gemeldet haben, dass sie so eine Fortbildung machen wollen, weil die gesagt haben, Leute, ich habe sowieso genug zu tun mit meinem Ganzen, was ich hier leisten muss als Lehrerin oder als Lehrer. Das ist schon hart. Also ich glaube, dieses Ungleichheitsthema, das fällt uns auch gerade ganz schön auf die Füße. Das haben wir jetzt auch schon gemerkt in der Pandemie. Ja. Dass viele dann einfach gar nicht mehr erreicht werden und dann sagen die auch Schulleiterinnen und Schulleiter, boah, ich habe echt genug andere Sorgen. Das ist irgendwie echt, echt bitter. Und das in Deutschland, ne? Wir sind doch irgendwie Ingenieursnation und wir machen wunder was.
Aber eben nur für die großen Maschinen. Aber für die kleinen.
Ja, genau. Und nur auf dem schwäbischen Land. Ja, genau.
Wie findet denn die Designforscherin zum Beispiel die Corona-Warn-App designt? Das war ja immer ein großes Thema bei uns ja auch.
Das stimmt. Ich habe auch mit meinen Studierenden da ganz viel drüber diskutiert. Also erstmal finde ich es generell super, dass es das gibt und ich benutze die fleißig und das ist ganz wichtig. Negativ daran, wie ich vorhin auch erwähnt habe, dass es eben nicht alle nutzen können, weil es eben nur auf neueren Modellen läuft.
Wobei das bei iPhones geht es jetzt auch bei alten iPhones seit
Tagen. Haben sie jetzt Update gemacht. Ja. Das ist schon mal gut. Was bitter ist, dass der Datenschutz ja irgendwie alle Arten von interessanten Funktionalitäten anscheinend abgeschnitten hat. Ne? Also irgendwie, dass man nicht sehen kann, wo habe ich denn vielleicht eine Begegnung gehabt, dass man auch nicht sein Verhalten daraufhin adaptieren kann, sondern dass man nur plötzlich sieht, ich habe jetzt plötzlich 8 grüne Risikobegegnungen und ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wo. Das ist schon echt bitter. Also da habe ich dran auch nochmal verstanden, dass unser hoher Datenschutzstandard manchmal wirklich ein Innovationshemmer ist. Also das ist hat uns wirklich alle Funktionalität eigentlich beraubt. Und ich glaube, dass wir auch da übervorsichtig waren. Wir haben es super gemacht mit dieser dezentralen Architektur und mit Bluetooth, alles prima. Aber da hätten wir echt ein bisschen mehr an Funktionalität rausholen können und vielleicht mal überlegen können, was ein angemessener Datenschutz ist und nicht immer 150%
Datenschutz. Genau, das ist jetzt ja wirklich die Funktionalität und diese Datenschutzthematik, das ist natürlich ein ganz neues Fass am Ende, weil das war ja das Prinzip dieser Dezentralität und auch eine Vorgabe von Google und Apple, aber davon mal ab. Dieses Design an sich, ist das übersichtlich deiner Meinung nach? Hätte das noch irgendwie, keine Ahnung, Gamification oder was weiß ich, noch irgendwie interaktiver sein müssen? Weil viele vergessen das Teil
oder
ja jetzt einfach.
Ist die App gut so, wie sie jetzt ist? Jetzt macht sie ja gar keine Signale mehr. Es sei denn, du hast einen Corona-Kontakt gehabt.
Genau.
Also ich melde sich gar, ist das für eine App sinnvoll, die so wichtig ist, dass die da im Hintergrund schlummert und dann irgendwann mal Piep macht?
Also ich fand, die ist sehr reduziert, aber ich finde das eigentlich ganz gut. Also das ist eigentlich, hat die diese eine Funktion, hat auch versucht, diese Komplexität an Informationen sehr stark zu filtern. Und das hat sie eigentlich echt in Ordnung gemacht. Also da habe ich keinen, und auch dieses, ne, diese Color-Codierung, ne, ist irgendwie grün, ist alles im grünen Bereich. Also ich glaube, da haben die schon sehr viel Gedanken reingesteckt, wie man das so reduzieren kann, dass jeder das verstehen kann, auch jemand, der nicht so super digital affin ist. Die Frage ist wirklich, hätte nicht der Zusatznutzen so viel größer sein können, ne, wenn man mehr Funktionalität mit da drin gehabt hätte. Und das finde ich schade. Sonst vom Interface her bin ich eigentlich damit zufrieden. Das ist echt okay.
Ja, wollen wir nochmal einen Kreis schließen?
Ja,
Kirche.
Weil wir waren ja eben beim Unterricht, beim Digitalen. Ich weiß nicht, der Unterricht, der Religionsunterricht in der Schule ist jetzt ja nicht deine Baustelle, aber wäre das dann was, um die, so ein Einstieg, der anders sein müsste? Weil viele nutzen das jetzt auch als Freistunde, weil sie dann irgendwie das abwählen.
Ich
oder
kann nur sagen, dass meine Kinder, wenn sie denn Religion mitgemacht haben, nicht sehr erbaut waren vor dem Unterricht. Also es war langweilig. Mhm.
Das ist eine interessante Frage. Also vielleicht auch, wenn man, das passiert ja auch vielerorts schon, wenn man halt unter Religionsunterricht nicht nur so irgendwie die klassischen Themen macht, sondern so etwas wie Klimaschutz und Nachhaltigkeit und dann einfach mehr versucht, die heutigen Themen, die auch eine junge Generation interessieren, dadurch anders zu ergreifen oder zu bearbeiten. Das finde ich toll. Und vielleicht auch da im Religionsunterricht zusammen sich überlegt, was sind denn eigentlich Formate, die mir Spaß machen als Schülerin und als Schüler und wo kommt man da zusammen? Und das wäre eigentlich, ich erlebe so viele junge Menschen, die super engagiert sind und die das auch gerne einbringen und sich für Leuten helfen wollen oder sich für Flüchtlinge, für geflüchtete Menschen einsetzen wollen, dass man solches Engagement eigentlich aufnimmt und sagt, von da aus sozusagen macht man wie so ein Reverse Engineering, wie man Kirche heute gestalten kann. Das wäre doch echt mal ein schöner Ansatz, dann kennt man gleich viele kreative Ideen mit drin.
Ja. Denkt ja auch an die Zeit nach Corona. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum, also wenn man mal wieder Gottesdienste machen kann, so in richtig, wieso müssen Kirchen so, man könnte ja auch hybride Gottesdienste machen, keine Ahnung, dann noch irgendwie das gleichzeitig streamen oder Leute noch zuschalten und wieso sind Kirchen so kalt, wieso kann man nicht nett im Kreis sitzen, keine Ahnung. Also wieso kann man nicht das komplett, ich weiß, das ist vielleicht nicht mehr ganz deine Beratungstätigkeit dann, aber dann müsste das ja, also man müsste es ja, wenn komplett, denke ich, neu
nutzen, ne?
Denken keine Ahnung, dann vielleicht die Kutte da auch mal ausziehen und dann ein bisschen entspannter. Dass man nicht das Gefühl hat, man kommt jetzt in so ein Haus, wo man schon so einen leichten Kloß im Hals hat, wenn man reinkommt, als junger Mensch vielleicht auch.
Da passiert auch schon sehr viel. Ich glaube, das nimmt man häufig nicht so wahr. Ne? Also gibt es irgendwie auch so Meditationsandachten, Taizé-Andachten oder auch so in den Gemeinden passiert da schon sehr viel auch an Jugendarbeit und so. Also ich erinnere mich da auch an meine eigene so Konfirmanden- und Konfirmandinnen-Zeit. Das waren tolle Jugendfreizeiten. Ne? Also ich glaube, da passiert so lokal sehr viel, was dann aber nicht so sichtbar wird. Mhm. Und ich glaube, diesen Schub, den sie jetzt auch durch die Pandemie gemacht haben und dieser Improvisationsgeist, der wird weitertragen, glaube ich. Und die Diskussionen, die auch in der Kirche jetzt stattfinden, das ist schon sehr, sehr dynamisch und sehr, also ich glaube auch, weil die Herausforderungen so groß sind jetzt, also auch durch Umstrukturierung, durch weniger Mitglieder, durch einen drohenden Bedeutungsverlust, da passiert ganz, ganz viel. Also ich habe da eigentlich ganz gute Hoffnungen, weil auch wenn man mit denen, auch in dieser EKD, wenn man mit den Akteurinnen und Akteuren da zusammen ist, das sind echt tolle Leute, ne? Also da beißt die Maus keinen Faden ab. Das sind wirklich intelligente, weltoffene Leute. Das sind eben nicht so die wo man denkt, oh Gott, da will ich nicht in Gottesdienst. Und das, ja, also ich glaube, da geht noch was, ja. Aber ich glaube, es ist die Frage, wie schnell es geht. Das ist, glaube ich, eher so ein, wie man den Schwung so ein bisschen mitnehmen kann.
Ja, letzte Frage. Nehmen wir die Kirche als.
Ja, würde ich sagen.
Machen wir mal eine Frage nach einer Schulnote in deinem Bereich.
Genau, wie digitalisiert, ja, nehmen wir jetzt die evangelische oder die katholische?
Ja, wahrscheinlich. Wie digital ist die evangelische Kirche in Deutschland? Wenn du eine Schulnote vergeben müsstest, 1 bis 6.
Also in einzelnen Projekten glaube ich schon ganz schön mit einer 2, insgesamt aber eher bisher noch eine 4.
Okay.
Also geht noch was.
Am Ende deiner Tätigkeit.
Ja, genau.
Sieht es dann anders aus, vielleicht.
Genau.
Gesche Just, danke dir.
Vielen Dank, Gesche Just.
Super, hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke.
Audio Now.